Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Der Kultursommer 2015 hatte sich das Leitmotiv der internationalen Satya Sai-Organisation Liebe zum Thema gesetzt. Und die Referenten des Kultursommers haben dann also zum Thema Liebe ist die Quelle, Liebe ist der Weg und Liebe ist das Ziel Vorträge erarbeitet. Norbert Nikolaus hat sich des Themas Liebe ist der Weg der Religionen angenommen. Und wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute diesen Vortrag in Ausschnitten dokumentieren. In Ausschnitten deswegen, weil er hat zu dem Vortrag eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation eingebettet, die wir Ihnen ja leider im Hörfunk nicht zeigen können. Daher also sein Vortrag in Ausschnitten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Love is in the form of Sai, truth is in the voice of Sai. Love is in the form of Sai, truth is in the voice of Sai. Omnipresent, only seeing, only golden mile outside. Love is in the form of Sai. Truth is in the voice of Sai. Love is in the form of Sai. Truth is in the voice of Sai. Only present, only seeing, only golden mile outside. Only present, only seeing, only golden mile outside. Love is in the form of Sai. This is in the voice of Sai. Love is in.
Sai Ram und schönen guten Morgen. In diesem Dreiklang, Liebe ist die Quelle, Liebe ist der Weg, Liebe ist das Ziel, Quelle, Weg, Ziel, da bewegt sich gar nichts. Es bleibt an der Stelle, wo es ist. Denn wenn die Quelle auch das Ziel ist, wozu die Bewegung? Wozu den Weg? Liebe ist aber ein ganz wichtiger Aspekt aller Religionen. Und in früheren Vorträgen habe ich das versucht auch schon herauszuarbeiten, dass die Religionen alle auf ein paar Grundwerte, würde Swami sagen, sich zurückführen lassen. Und einer dieser Grundwerte ist die Liebe. Und ich habe versucht, in diesem Vortrag den Weg der einzelnen Religionen darzulegen, beziehungsweise das, was sie zum Thema Liebe aussagen. Das ist zum Teil nicht ganz einfach, weil der Begriff der Liebe bei uns im deutschen Sprachraum zum Beispiel eine bestimmte Konnotation hat. Wir wissen, was damit gemeint ist. Im Buddhismus sagt man Mitgefühl und meint Liebe, die wir meinen. Aber wir unterscheiden da nochmal Liebe und Mitgefühl. Und Swami hat auch immer wieder gesagt, dass der stärkste Aspekt von Liebe das Mitgefühl ist. Auch im Islam taucht der Begriff Liebe, zum Beispiel im Koran, kaum auf. Aber dafür die Begriffe, die Barmherzigkeit Gottes. Allah ist der Barmherzige. Und so muss man schon ein bisschen weiter suchen, um den Aspekt Liebe, auch wenn er andere Begriffe hat, in den einzelnen Religionen zu finden. Nun habe ich mich diesmal nicht auf die Religionen und ihre heiligen Schriften alleine bezogen, sondern auch auf ganz bestimmte Vertreter dieser Religionen. Das sind dann meistens Mystiker, die diese Liebe, um die es hier geht, erfahren haben. Es kommen also auch Persönlichkeiten zu Wort und nicht nur die Heiligen Schriften. Ja, fangen wir an. Ihr kennt sicher diesen Beatles-Song, All You Need Is Love, mit denen sie 1967 aufgetreten sind und eigentlich eine ganze Generation mit ihren Themen beeinflusst haben. Wenn man sich mal den Text etwas genauer anschaut, kommt darin vor, das ist jetzt ausgeschnitten, es gibt nichts, was nicht getan werden kann. Du kannst lernen, wie man das Spiel spielt. Es ist einfach. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Liebe ist alles, was du brauchst. Und das wird dann mehrmals wiederholt. Das haben die jungen Leute auf der Straße gesungen. Und es ist auch in das Bewusstsein der Menschen immer ein wenig eingegangen. Ihr wisst vielleicht, dass die Beatles damals von Maharishi Mahesh Yogi begeistert waren und ein Teil seiner spirituellen Botschaften letztendlich auch vermittelt haben. Schauen wir uns einmal einige Aussprüche an, wahllos zusammengestellt, von Krishnamurti zum Beispiel. Wahre Liebe ist ein Geisteszustand, der eintritt, wenn die Zeit, wenn Beobachter und Beobachtetes nicht existieren. Oder bei Nietzsche, was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse. Meister Eckhart sagt, alle Liebe dieser Welt ist auf Eigenliebe gebaut. Liebe beginnt da, wo das Denken aufhört. Wir brauchen aber die Liebe von Gott nicht zu erbitten, sondern wir müssen uns für sie nur bereithalten. Oder Rumi aus dem Islam, für die, welche lieben, gibt es nicht Moslems, Christen und Juden. Das häufig ausgesprochene Ich liebe dich zeigt, dass es sich nicht um Liebe handelt. Das sagt Baba auch. Denn es gibt ein Ich und ein Dich und dieser Unterschied ist in der wahren Liebe nicht vorhanden. Also Krishnamurti sagt, dass ein Beobachter und Beobachtetes gibt es nicht mehr. Aber wir werden sehen, dass das in den Religionen sozusagen als Begriffsbestimmung immer wieder auftaucht. Liebe gibt es, wie auch Sababa sagt, auf verschiedenen Stufen. Er spricht auch von der Affenliebe zum Beispiel, die wir Menschen gegenüber anderen Menschen hegen. Der höchste Aspekt ist Prema, die allumfassende Liebe ohne Bindung. Dann gibt es Bhakti, die Hingabe an Gott oder die Verehrung des Guru. Rasa, die ekstatische, übersinnliche Freude. Maitri, Güte, bedingungsloses Wohlwollen. Rati, Gunst, Zuneigung, Bindung. Oder Kama, weltliches Verlangen, Begierde. Das heißt, im Sanskrit unterscheidet man sehr wohl verschiedene Stufen von Liebe. Und das, worüber die Heiligen, die erleuchteten Meister sprechen, ist immer Prema. Wir können schon mal in etwa zusammenfassen, wahre Liebe ist jenseits unseres Denkens und Wollens. Wahre Liebe macht keine Unterschiede. Wahre Liebe vergleicht nicht. Wahre Liebe ist universell. Wahre Liebe hat kein Motiv und kein Ziel. Wahre Liebe hat nichts mit Beziehung zu tun. Das heißt, wenn man das alles summiert, wahre Liebe gibt es in der Dualität nicht. Aber natürlich Liebe in verschiedenen Aspekten. Um den Unterschied zwischen dem Absoluten und dem Relativen darzustellen, was sich auf Wahrheit, auf Liebe, auf Friede und so weiter bezieht, habe ich hier den 1. Korinther 13. Da heißt es, Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Das ist diese berühmte Stelle, die wird nachher noch einmal in einem weiteren Text zur Sprache kommen. Also wenn das Vollendete kommt, das heißt, wenn wir im Absoluten verankert sind, dann vergeht alles Stückwerk und alles, was wir heute hier über Liebe gesagt haben. Denn dann wird Liebe in ihrer absoluten Weise erfahren. Und wie immer haben diejenigen, die sie erfahren haben, nichts mehr darüber gesagt, weil es darüber nichts zu sagen gibt. Ihr kennt die fünf menschlichen Werte bei Sai Baba. Und er hat immer die Liebe in den Mittelpunkt gestellt und hat zum Beispiel gesagt, Liebe im Denken ist Wahrheit. Liebe im Handeln ist rechtes Handeln. Liebe im Fühlen ist Friede. Und Liebe im Verstehen Gewaltlosigkeit. Liebe ist also das Band, das die anderen Werte praktisch durchzieht. Man kann auch sagen, die anderen vier Werte sind wie auf einer Perlenschnur aufgereiht und diese Perlenschnur ist die Liebe. Wie ihr aus den Ansprachen von Sai Baba sicher wisst, ist Liebe einer der am häufigsten verwendeten Begriffe. Auch wie er seine Devotees anspricht, als Verkörperungen der Liebe. Jetzt schauen wir uns einmal die einzelnen großen Religionen an. Krishna wird auch als die Inkarnation der Liebe bezeichnet. Und dieser Begriff ist dann im Laufe der Zeit auch durchaus sehr menschlich verstanden worden. Denn Krishna und Radha ist in der indischen Mythologie das Liebespaar schlechthin. In der Bhagavad Gita heißt es, wer mir beständig in Liebe ergeben ist, dem verleihe ich die Kraft, durch welche er zu mir gelangt. Das kommt euch sicher bekannt vor, denn Swami hat das Gleiche gesagt, mit etwas anderen Worten. Wer mich gewinnen will, der kultiviere die Liebe. Liebe also als ein Weg zum Göttlichen. Noch einmal Krishna mit den Gopis. Wie gesegnet seid ihr Gopis, dass ihr euch vollkommen und mit ganzem Herzen Bhagavan Sri Krishna, dem Gott der Liebe, hingegeben habt. Eine weitere Liebesbeziehung ist die zwischen Rama und Sita natürlich. Aber auch zwischen Rama und Hanuman besteht ein intensives Band der Liebe. Und Swami hat einmal geschrieben, Rama war beim Anblick Hanumans von großer Freude erfüllt. Er umarmte ihn mit den Worten, du bist mir so lieb wie Lakshmana. Er zog ihn zu sich heran und liebkoste ihn, indem er ihm liebevoll den Kopf streichelte und zart seine Stirn und sein Gesicht berührte. Er sagte, Hanuman, ich gieße meine Liebe besonders über denjenigen aus, die mir dienen und die diesen Dienst als das höchste Mittel zur Befreiung ansehen. In Indien ist jedem Mirabai bekannt. Mirabai war eine Prinzessin aus hohem Hause und lebte zwischen 1489 und 1546 und war eine große Krishna-Devotee. Sie sagte, sie war schon viele Leben mit Krishna vermählt und als sie später einmal das königliche Haus verlassen musste, sagte sie, ich bekenne, dass Krishnas Name meine einzige Verpflichtung ist und nichts anderes. Ich habe alle nahen Verwandten wie Vater, Mutter und Bruder verlassen. Jetzt pflege ich Tag und Nacht Umgang nur noch mit Heiligen. Um Gerede kümmere ich mich nicht. Mirabai war in jungen Jahren, wie es in Indien üblich ist, verheiratet worden, hat aber nie als Ehefrau gelebt. Ihr Mann, ebenfalls aus königlichem Geschlecht, hat das akzeptiert und hat eine zweite Frau geheiratet und Mirabai auch einen Tempel errichtet. Als dieser Mann dann in einer kriegerischen Auseinandersetzung starb, trat sein Bruder die Nachfolge des Ehemanns an und verlangte von Mirabai, dass sie einen Becher Gift trinken solle. Den hat sie dann getrunken, ohne die Auswirkungen, die er erwartete. Es heißt, Krishna habe diesen Becher in süßesten Nektar verwandelt. Dann hatte man noch verschiedentlich versucht, sie aus dem Wege zu räumen, bis sie schließlich das königliche Haus verlassen konnte und nach Vrindavan pilgerte, um dort bei einem Heiligen unterzukommen und so den Rest ihres Lebens an der Stelle, wo Krishna gewirkt hatte, zu verbringen. Und sie betet, errette mich, Allmächtiger, rette mich und mach mich frei. O lass die Liebe, die meine Brust erfüllt, sich in Liebe an dich klammern. Nie soll meine Liebe von dir weichen oder sich von dir wenden. Deinen Namen will ich verherrlichen und dich weiterhin loben. Für diese wunderbare Liebe und Freude will ich tanzen und weinen vor meinem Gott. Sie hat sehr oft ekstatische Tänze ausgeführt und in dieser Pose sozusagen kennt man viele Miniaturen mit Mirabai. Ramakrishna Paramahansa wurde auch ab und zu von Swami erwähnt, ist ein großer bengalischer Erleuchteter gewesen und er war Priester im Kali-Tempel in Dakshineswar, nördlich von Kalkutta, und stammt aus ganz einfachen Verhältnissen. Er sagt, man soll über die Liebe nicht sprechen, sondern aus Liebe handeln und in Liebe leben. Viele große Seelen haben gesagt, dass man über die Liebe nicht sprechen kann oder soll. Und was man darüber sagt, stimmt sowieso nicht. Ramakrishna war jemand, der vor allen Dingen die Einheit der Religionen lebte und postulierte und der es sich einmal zur Aufgabe gemacht hat, den Weg jeder einzelnen Religion zu gehen. Damit sind auch die einzelnen Sekten innerhalb des Hinduismus gemeint. Die Vishnu-Anhänger, die Shiva-Anhänger und so weiter. Er verehrte die Mutter Kali. Und er hat gesagt, nach einigen Übungen, die er jeweils so um die 3 Wochen lang machte, ist er auf jedem Weg zur Erkenntnis des Göttlichen gekommen. Und hat dann gesagt, das, was die einzelnen Gruppierungen und Religionen vertreten oder anbeten, ist dasselbe. Sein bekanntester Schüler war Swami Vivekananda. Er ist nur 39 Jahre alt geworden und Ramakrishna hatte ihn seinerzeit nach Amerika geschickt. Genauer gesagt zum Parlament der Weltreligionen, das 1898 in Chicago stattfand. Und das waren damals noch Veranstaltungen, wo Tausende von Menschen hinkamen. Und Vivekananda hatte die Gelegenheit, vor dem Parlament den Hinduismus zu vertreten und die Religion des Vedanta, die er auch einmal als Religion des neuen Zeitalters bezeichnete, darzulegen. Und die Menschen waren derart begeistert und ja letztendlich auch überrascht, weil sie das alles noch nicht aus dem Hinduismus kannten, dass man ihn in Amerika rumreichte und er in zahlreichen Veranstaltungen diese Sicht des Hinduismus darstellen konnte. Er sagt, Ausdehnung bedeutet Leben, Liebe ist Ausdehnung, Liebe ist somit das einzige Gesetz des Lebens. Wer liebt, der lebt. Und warum Vivekananda in Amerika so gut ankam, oder im Westen, sagen wir mal, war die Tatsache, dass er ein Jnani-Yogi war. Das heißt, er hat das, was es zu sagen gab, mit Hilfe oder über den Verstand vermittelt, während sein Lehrer Ramakrishna ein Bhakti-Yogi war, der damals in Dakshineswar, in dem Tempel, als er Priester wurde, die göttliche Mutter Kali bat, sich ihm doch zu zeigen, und weinte und jammerte, und dann erblickte er im Tempel ein Schwert, sprang auf und wollte sich damit umbringen. Und da zeigte sich Kali. Eine ganz typische Bhakti-Situation, auch bei Mirabai. Ganz anders eben Vivekananda. Ramana Maharshi, den Swami auch öfter erwähnt und der am Arunachala praktisch sein ganzes Leben verbrachte, hauptsächlich in Schweigen, und der die vielen Besucher, die zu ihm kamen und ihm was fragten, auch mit schriftlichen Antworten bediente, der sagt, Gott zu erkennen bedeutet, Gott zu lieben. Deshalb enden die Pfade Jnana, Erkenntnis, und Bhakti, Gottesliebe, am selben Ziel. Und Ramana Maharshi hatte als Anweisung an seine Besucher und Schüler immer nur eine Frage: Wer bin ich? Sie sollen sich fragen, wer bin ich? Das war seine Lehre. Thank you. Paramahansa Yogananda, der von seinem Lehrer Sri Yukteswar nach Amerika geschickt wurde, aber später als Vivekananda, und der dort auch ein großes Werk begründete. Ihr kennt vielleicht die Autobiografie eines Yogi. Er hat dann sich in Los Angeles niedergelassen und dort die Self-Realization Fellowship gegründet. Und er sagt, fühlt im Herzen nur Liebe für andere. Je mehr ihr das Gute in ihnen seht, umso mehr werdet ihr euch selbst zum Guten ändern. Yogananda hat einmal Ananda Mahima in Dehradun besucht. Es war eine Heilige, die 1982 erst verstarb und die Folgendes über Baba gesagt hat. Satyasai Baba ist die mächtigste Inkarnation Gottes, die jemals auf dieser Erde erschienen ist. In den nächsten 6000 Jahren wird kein Avatar dieser Größe mehr erscheinen. Und damit hat sie die Diskussion abgebrochen. Denn man fragte ja gerne schon mal einen Meister, was er zu einem anderen Meister zu sagen hat. Ne? Gut, wir verlassen den Hinduismus und gehen kurz auf den Zoroastrismus ein, zu dem es aber nicht viele Zitate gibt, die jetzt dieses Thema beleuchten könnten. In der Heiligen Schrift der Zoroastrier heißt es, O ihr, die ihr im Willen eins mit der Wahrheit vereint seid, O Engel der Reinheit und der Liebe, gewähret uns euren Segen, wenn wir euch in Demut anrufen und haltet euren Schutz von uns nicht zurück, wie es uns versprochen ist. Und dann gibt es noch eine Inschrift auf dem Felsengrab des König Darius III. Durch Ahura Mazdas Willen bin ich von solcher Art. Was Recht ist, liebe ich, Unrecht hasse ich. Und hier ist der Begriff der Liebe natürlich auf sehr weltlicher Ebene im Rahmen der Dualität gemeint. Wir kommen zum Buddhismus, der vielleicht hier im Westen die bekannteste asiatische Religion ist, was unter anderem auch ein Verdienst des Dalai Lama ist, der sich hier mit religiösen und weltlichen Führern immer wieder getroffen hat und die wesentlichen Gedanken des Buddhismus dargestellt hat, um den Menschen zu zeigen, dass sie doch gar nicht so anders sind wie die im Christentum zum Beispiel. Und Buddha hat einmal gesagt, wer liebt, vollbringt selbst Unmögliches. Oder niemals in der Welt hört Hass durch Hass auf, Hass hört durch Liebe auf. Der Mensch, dessen Herz eine Herberge der Liebe allem und jedem gegenüber in der Welt ist, der Tugendhaftigkeit zugunsten anderer praktiziert, der Mensch allein weiß, was Glückseligkeit ist. Güte ist durch die Erkenntnis von den Schlacken der Leidenschaft geläuterte Liebe. Liebe drückt sich im Buddhismus eher mit dem Begriff des Mitgefühls aus. Das heißt, jedes Glück dieser Welt soll allen Wesen zuteil werden nach Herzenswunsch. Eines der am häufigsten benutzten Gebete im Buddhismus. Oder das Mahayana-Gelöbnis, der Menschen sind unendlich viele. Wir geloben, sie alle zu retten. Ein Blick jetzt in den tibetischen Buddhismus, für den ja der Dalai Lama, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feierte, und sagt, wer Mitgefühl hegt, erkennt, dass seine Taten Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Heute ist die auf Liebe und Güte gegründete universelle Verantwortung eine Überlebensfrage der Menschheit. Liebe ist die Mitte des menschlichen Lebens. Die Liebe und das Mitgefühl sind die Grundlagen für den Weltfrieden auf allen Ebenen. Es ist gut, eine besondere Religion zu haben. Doch man kann auch ohne Glauben überleben, wenn man über Liebe, Mitgefühl und Toleranz verfügt. Der beste Beweis für die Gottesliebe eines Menschen ist, wenn er seinen Mitmenschen gegenüber wahre Liebe zeigt. Möge niemanden Leid und Schmerz treffen, mögen alle Wesen sich wohlbefinden, von schöner, angenehmer und lieblicher Gestalt sollen sie stets mit viel Glück überhäuft sein. In jedem Gebet eigentlich ein Ausdruck von Liebe für die ganze Menschheit. In den buddhistischen Gebeten findet man überhaupt sehr viele Gebete oder fast nur Gebete, die sich auf andere beziehen, auf die ganze Menschheit und nicht ja, auf sich selbst, keine Bittgebete in dem Sinne. Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann, sagt der Dalai Lama. Der eine ist gestern und der andere morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben ist. Ganz klar formuliert. Wir kommen jetzt zu den semitischen Religionen, deren älteste das Judentum ist. Auch hier ist es etwas schwieriger, den Begriff der Liebe zu finden. Aber hier steht schon in den Geboten, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dann das bekannte Hohelied der Liebe, das genauso wie das Verhältnis Radha Krishna auch auf zwei Ebenen verstanden wird, auf einer ganz weltlichen und auf einer höchst spirituellen. Und in dem Hohen Lied heißt es an einer Stelle, des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in die Stadt umgehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umgehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Da ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich halte ihn und will ihn nicht lassen, bis ich ihn bringe in meiner Mutter Haus, in die Kammer der, die mich geboren hat. Um zu zeigen, was damit gemeint ist, Rumi hat gesagt, du suchst nach Gott, aber das ist das Problem. Der Gott in dir ist derjenige, der sucht. Und dann diese Gedichtzeile von Rumi. Ich habe Gott gesucht und fand ihn nicht. Ich schrie empor und bettelte um Licht. Da, wie ich weinend bin zurückgegangen, fasst leise meine Schulter. Ich bin hier. Ich habe dich gesucht und bin bei dir. Und Gott ist mit mir heimgegangen. Die Parallele jetzt zum Hohen Lied eben. Ne? Das ist der Geliebte, der im Hohen Lied gesucht wird. Aber zu Rumi kommen wir gleich noch später. Auch die Liebe, so wie sie die Welt versteht, führt vom rechten Weg ab. Denn Liebe und Hass sind ja zwei Pole. Und wenn Liebe als ein Pol existiert, dann existiert Hass auch noch. Und Prema hat aber nicht zwei Pole. Prema hat keinen Gegenpol. Das ist die absolute Liebe, die, wie wir ganz am Anfang sagten, in der Dualität nicht erfahren werden kann. Und solange wir in der Dualität sind, heißt es, sowohl Liebe wie Hass führen vom rechten Weg ab. Das ist also eine Erklärung zu den Texten im Alten Testament. Oder im Talmud finden wir, von jeder Liebe, so sie von einer Sache abhängt, gilt. Hört die Sache auf, so hört die Liebe auf. Und so sie nicht von einer Sache abhängt, gilt, sie höret nimmer auf. Solange die Liebe von einer Person abhängt, die ich liebe, wenn die Person aufhört, hört die Liebe auch auf. Und ein ganz berühmter Rabbi sagt einmal, wenn dich einer verachtet und dir Leid zufügt, sollst du dich stark machen und ihn mehr als zuvor lieben. Durch solche Liebe bringst du ihn zur Umkehr. Darum soll man auch die Bösen lieben, nur ihre bösen Taten soll man hassen. Die Unterscheidung zwischen der Böse und die bösen Taten finden wir häufiger bei den Weisen. Jetzt kommen wir zum Christentum, das von den Religionen, den semitischen Religionen, noch am meisten mit dem Begriff der Liebe verbunden wird. Das ist einfach so, dass sich die Terminologie, in der sich Spiritualität oder Religion ausdrückt, je nach Bewusstsein der Bevölkerungsgruppe unterschiedlich ist. Und im Christentum oder zur Zeit der Christen und im Mittelalter später war es eben so, dass das Bewusstsein der Menschen mit dem Begriff Liebe viel anfangen konnte. Die Heilige Schrift, auf die wir erstmal unsere Zitate beziehen. Es gibt diese Szene in Matthäus 22, wo Jesus gefragt wird: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Oder im ersten Johannesbrief: Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Das ist auch das, was Swami immer wieder gesagt hat, wie alle Wesen miteinander verbunden sind. Und er erzählt auch mal die Geschichte seiner Inkarnation als Shirdi Baba, dass einer der Anhänger von Shirdi Baba einen Hund geschlagen hat. Und jetzt kommt er zu Shirdi und setzt sich vor ihn und tut lieb, ne? Und Shirdi sagt: Warum hast du mich geschlagen? Naja, wie habt ihr dich noch nicht geschlagen, Swami? Doch. Und dann erzählt er ihm, dass er doch den Hund geschlagen hat und praktisch Shirdi mitgeschlagen hat. Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Also Gottes Erkenntnis, das sagt auch Meister Eckhart, hat ganz stark etwas mit der Liebe zu tun. Ohne Liebe können wir Gott nicht erkennen. Und jetzt nochmal der erste Korinther von Anfang. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Swami sagt immer wieder, dass auch unsere Handlungen für andere, Seva, ohne Liebe wertlos sind. Dann können wir es gleich sein lassen. Oder aus dem ersten Johannesbrief: Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gemeinschaft mit Gott und Gott bleibt in Gemeinschaft mit ihm. Oder hier: Das Endziel ist Liebe aus reinem Herzen. Liebe ist die Quelle, Liebe ist der Weg, Liebe ist das Ziel. Der große Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt: Ich nenne Liebe die Bewegung der Seele dahin, Gott wegen seiner selbst, sich und den Nächsten aber wegen Gott zu lieben. Gott lieben wir um seiner selbst willen und den Nächsten lieben wir um Gottes willen. Wo die Liebe wohnt, wohnt Gott. Oder Hildegard von Bingen sagt einmal: Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen durchflutet Liebe das All. Und Meister Eckhart: In dieser Liebe, in der Gott sich selbst liebt, in der liebt er die ganze Welt. Oder: Alle Liebe dieser Welt ist auf Eigenliebe gebaut. Ließest du die Eigenliebe, so ließest du leicht die ganze Welt. Die Liebe dieser Welt ist auf Eigenliebe gebaut. Also mit Erwartungen, Hoffnungen und so weiter verbunden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Botschaft, in Klammern der Liebe, nicht.
Just love, real love, pure God is love, just love, real love, pure God is love, just love, real love, pure God is love, just love, real love, pure love, God is love, just love, real love, pure God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love.
So, wir kommen zu der letzten der großen Weltreligionen, dem Islam. Der Islam unterscheidet zwischen der Art der Liebe, die Gott den Menschen schenkt, und der Art, die Menschen ihm gegenüber sowie zueinander empfinden. Einige Muslime lehnen die Vorstellung, dass zwischen Gott und den Menschen überhaupt Liebe bestehen könnte, ab, da Gott vollkommen andersartig als der Mensch sei und daher keine ihnen ähnliche Gefühle haben könne, wenn man unter Liebe eben Gefühle versteht. Im Koran bezeichnet Gott sich eher selten als liebevoll. Vorherrschend sind Beschreibungen seiner Barmherzigkeit und Gnade. Betont werden weiter vor allem die Einzigartigkeit und Einheit Gottes, seine Allmacht und seine Gerechtigkeit. Wenn ihr Gott liebt, so folgt mir, und Gott wird sodann euch lieben und eure Sünden vergeben. Denn Gott ist verzeihend und barmherzig. Gehorcht Gott und seinen Propheten. Wendet ihr euch aber ab, so wisst, dass Gott die Ungläubigen nicht liebt. Also hier ist die Sprache sehr stark in der Dualität verankert. Lieben, nicht lieben oder Liebe und Hass, wie wir vorher gesehen haben. Aber auch das Almosengeben im Islam ist ja ein Akt der Liebe. Handlungen aus Liebe und Barmherzigkeit sind gottgefällig und bringen den Menschen Gott näher. Ein besonderer Aspekt des Islam ist der Sufismus, ist sozusagen die mystische Dimension des Islam. Und dieser Drehtanz ist eine Methode, um sich zu zentrieren. Denn Gott kann nur in der Zentrierung gefunden werden und nicht, wenn unsere Gedanken hier und da sich austoben. Die Suche nach der göttlichen Liebe und das Aufgehen in ihr stehen im mystischen Islam im Mittelpunkt der Glaubenspraxis. Die Liebe zu Gott ist das Mittel auf dem Weg zu ihm. Wir hatten ja am Anfang auch das Zitat von Swami, dass die Liebe ein Instrument ist, um sich Gott zu nähern. Ein großer Mystiker des Islam war der vorhin schon zitierte Rumi. Er sagt, bevor der Verstand sich entschließt, einen Schritt zu tun, hat die Liebe den siebten Himmel erreicht. Aber wie Ramana Maharshi vorhin sagte, sowohl der Weg des Bhakti als auch Jnana kommen zum selben Ziel. Aber hier nach Rumi geht es ein bisschen schneller mit der Liebe. Wo die Liebe erwacht, stirbt das Ich, der dunkle Despot. Oder Hafiz. Hafiz ist ein großer persischer Dichter. Wir sind durch Liebe geboren, Liebe ist unsere Mutter. Eine bekannte Mystikerin ist Rabia gewesen, die einmal sagt, auf zwei Arten habe ich dich geliebt. Selbstsüchtig und mit einer Liebe, die deiner wert ist. Bei selbstsüchtiger Liebe finde ich meine Freude in dir, während ich für alles und alle anderen blind bin. Bei jener Liebe, die deiner Wert dich allein sucht, ist der Schleier gehoben, sodass ich auf dich blicken kann. Doch ist der Ruhm in jenem und diesem nicht mein. In diesem und jenem ist der Ruhm gänzlich dein. Man hielt die Rabia für ein bisschen verrückt, denn sie lief durch die Straßen von Basra, glaube ich, und sang ununterbrochen, lief mit einem Eimer Wasser durch die Straßen. Und auf die Frage, was sie damit wolle, sagte sie, sie will, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen, das Feuer in der Hölle löschen und mit einer Fackel, um dann noch was anderes zu machen. Also sie war ein bisschen verrückt, aber ich habe es nicht ganz mehr im Gedächtnis. Aber sie soll mal gefragt worden sein, liebst du Gott? Und da antwortete sie, ja. Hast du den Teufel? Sagt sie, nein. Meine Liebe zu Gott lässt mir keine Zeit, den Teufel zu hassen. Und nochmal was von Rumi, auch zum Thema Liebe. Worte sind ein Vorwand. Es ist das innere Band, das zwei Menschen zusammenführt, nicht die Worte. Und jetzt ist eben die weltliche Liebe damit gemeint. Eine aus dem Islam entstandene neuere Religion sind die Baha'is, die auch die Einheit der Religionen auf ihren Schild erhoben haben. Und Baha'i-Stern, Zacken sind die Religionen, die die Welt hat eingetragen. Und die Baha'is haben weltweit rund 5 Millionen Anhänger, die sich auf die Lehren des iranischen Religionsstifters Baha'u'llah berufen. Es ist eine monotheistische Universalreligion, die die Einheit der Religion und Einheit der Menschheit in ihrer Vielfältigkeit lehrt. Alle Religionsstifter schöpfen aus derselben Quelle, derselben göttlichen Quelle. Die Unterschiede zwischen den Religionen sind nur historisch bedingt. Heilige Schriften anderer Weltreligionen gehören zum gemeinsamen religiösen Erbe. Im Vordergrund steht eine handlungsorientierte Ethik. In dem Punkte haben sie genau auch Swamis Lehre. Die Essenz aller Religionen, aller Propheten Gottes ist immer dieselbe. Gott ist einer, die Religion ist nur eine, die Menschheit ist eine, Gleichheit von Männern und Frauen und die Harmonie von Wissenschaft und Religion. Und wenn man in ihre Programmatik schaut, dann findet man diese Aufstellung, Liebe ist das Licht des Reiches Gottes, Liebe ist die Ursache der Offenbarung der Wahrheit in der Welt der Erscheinung. Liebe ist das notwendige Band, das aus der Wirklichkeit der Dinge durch die göttliche Schöpfung hervorgeht. Liebe ist das Mittel zur höchsten Glückseligkeit in der Welt des Stoffes wie der Welt des Geistes. Liebe ist die Ursache der Entwicklung für jeden erleuchteten Menschen. Liebe ist das größte Gesetz in diesem unermesslichen Reich Gottes.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle
Wege,
wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe wieder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharrung. Sie nur gut sind, führen zu Gott.
Vielleicht noch ein Blick zu den Indianern, die ja etwas zu kurz kommen, die Naturreligionen. Lausche aufmerksam auf die Geräusche der Natur, auf deine eigenen Gedanken, deine inneren Empfindungen, auf die Emotionen und Reaktionen deiner Umgebung. Ohne Gewalt, mit Liebe und Verehrung. Dann wird dein Geist sich öffnen wie eine Blüte am Morgen. Ihr seht, die Sprache ist auch wieder eine ganz andere, wenn die Menschen in einem bestimmten Bewusstseinsfeld zu Hause sind, dann drücken sie das, was wir unter Liebe verstehen, eben ein bisschen anders aus und lesen es aus der Natur ab. Und was dem Irokesenhäuptling Logan zugesagt wird, so vielfältig sind die Wunder der Schöpfung, dass diese Schönheit niemals enden wird. Die Schöpfung ist hier. Sie ist genau jetzt in dir, ist es immer schon gewesen. Die Welt ist ein Wunder, die Welt ist Magie, die Welt ist Liebe und sie ist hier, jetzt. Wir kommen zum Anfang des Vortrags zurück. Sai Baba sagt einmal, was ich lehre, ist Liebe. Was ich als Botschaft bringe, ist Liebe. Alles, was ich tue, ist Liebe. Mein ganzes Leben ist Liebe. Und das gipfelt dann in der Kurzform, Love is my form. Sarah.
Damit ist auch diese Sendung für heute wieder zu Ende. Im Rahmen des Kultursommers hörten Sie heute einen Vortrag von Norbert Nikolaus zum Thema Liebe ist der Weg der Religionen. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.